Welcome to the Behind the Athletes podcast.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast für Montag, den 11. März. Es geht wie immer los mit dem Weekly Sports Business Briefing, in dem wir euch in circa 15 Minuten die aktuellsten Sports Business News und Stories vorstellen, einordnen und ein paar Talking Points für die Woche an die Hand geben. Mein Name ist Marc Hartmann und ich bin hier mit meinem kongenialen Co-Host Moritz Gessel. Moin Moritz.
Moin Marc, genau. Und falls ihr tiefer in die Themen eintauchen wollt, wie immer, die Artikel zu allen Themen, die wir hier besprechen, findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere Kontaktdaten. Das heißt, falls ihr mal Feedback habt oder spannende Themenvorschläge, die wir uns hier anschauen sollen, lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Ja, eine kleine Neuerung in diesem Podcast. Wir werden jetzt immer zum Abschluss des Podcasts einen Content-Tipp der Woche machen. Das kann ein spannender Artikel sein, das kann ein Buch sein, das kann auch eine bestimmte Serie sein, immer rund um das Thema Sport, aber auch, was Moritz und mich sonst noch bewegt. Ja, wir hatten das Thema Fasten schon, es kann auch mal etwas grundsätzlich zum guten Leben, gesunder Lifestyle sein. Genau, und das werden wir immer zum Abschluss des Podcasts jetzt kurz vorstellen, Moritz.
Genau, und das ist alles sehr persönlich, das ist Content, den wir konsumieren und den wir denken, der euch auch gefallen würde. Aber gut, dann lass uns reinstarten.
Ja, wir fangen an mit künstlicher Intelligenz. Wir haben dazu am Wochenende schon ein bisschen was auf LinkedIn geschrieben. Und zwar, wir sind da begeistert von den Anwendungsmöglichkeiten. Und künstliche Intelligenz kann den Sport auch besser machen, nicht nur im Sinne von Performance, sondern auch Wettbetrug verhindern. Und da kam ein spannender Bericht raus von Sportradar zum Thema Wettbetrug in 2023. Und mit den Details, in welchem Spiel wie betrogen wird, wollen wir euch mal in Ruhe lassen. Fußball und Basketball sind auf jeden Fall die Sportarten, in denen am meisten etwas geschoben wird. Und viel spannender ist aber, dass 73% aller Fälle, die dort gelistet sind, nicht mehr von Menschen erkannt wurden, sondern von künstlicher Intelligenz. Und Sportradar schreibt da auch ein bisschen, wie das genau funktioniert und was da gemacht wird und wie die Analysen funktionieren. Und das ist eigentlich spannend, weil das zeigt, dass die KI so gut ist, dass man eigentlich auch wirklich sagen kann, wie es grob funktioniert, weil das schwer zu betrügen ist. Und die AI Analytics im Sport werden eben immer wichtiger und sind auch einfach sehr mächtig, denn viele dieser Muster im Betrug, die kann so eine KI einfach, weil sie wirklich jede Sekunde, jede Veränderung der Wettquote sehen kann, kann die erkennen. Und ja, fanden wir sehr, sehr spannend. Moritz, wir hatten ja noch ein paar andere spannende Anwendungsfälle im KI, die wir uns die nächsten Wochen angucken werden, ne?
Richtig, also AI in Sport ist ein Riesenthema, von Content Creation zu Content Consumption zu Scouting zu Recruiting. Also AI nicht nur in der normalen Businesswelt, wo es eine komplette Revolution gibt, sondern natürlich auch in der Sportwelt. Und wir werden da die verschiedensten Use Cases, die wir spannend finden, in den kommenden Wochen highlighten für euch, dass ihr da mal seht, wie die Zukunft des Sports und vor allem Sportmedien aussehen wird.
Wie sieht denn die Zukunft des Golfs aus, Moritz, um hier mal einen ganz entspannten Übergang zu machen?
Genau. Und zwar LeBron James und Drake investieren in die PGA Tour. Was hat's damit auf sich? Im Januar hat die Strategic Sports Group einen Deal mit der PGA Tour gemacht. Die Strategic Sports Group ist ein Zusammenschluss von ein paar der besten Sportinvestoren weltweit, angeführt von der Fenway Sports Group. Das sind die Owner von Liverpool und den Boston Red Sox. Und LeBron James ist in diese Fenway Sports Group investiert. Und die haben circa 3 Milliarden Euro in die PGA Tour investiert. Jetzt haben aber Drake und LeBron James nochmal extra daneben in die PGA Tour investiert. Wer sich den ursprünglichen Deal da noch ein bisschen mehr anschauen will, der kann unsere Folge 23 vom Behind the Athletes Podcast hören, wo wir das genau nochmal analysieren, was da wie passiert ist und wie das Geld fließt. Aber LeBron James und Drake sind wahrscheinlich zwei der größten Stars, einmal im Basketball und einmal im Rap in den USA. Und die haben schon zusammen in, nicht das erste Mal investiert, in 2022 haben die zusammen in AC Mailand investiert und da eine Minderheitsbeteiligung gekauft. Und jetzt stellt sich die Frage, warum macht das Sinn für die beiden in Golf oder in die PGA-Tour zu investieren. Und wieso macht das Sinn von PGA-Seite? Auf der einen Seite will sich Golf vor allem oder will sich die PGA-Tour vor allem in den USA viel offener positionieren. In Deutschland ist das ja, oder allgemein ist das ja oft als Elitensport wahrgenommen. Es kostet viel Geld, es ist ein bisschen versnobbt, das Ganze zu spielen. Und die beiden sind natürlich das genaue Gegenteil davon und haben eine riesen Strahlkraft und können natürlich dadurch auch viel Visibilität zu dem Sport bringen und eine komplett neue Fangruppe sozusagen ansprechen. Damit kann die PGA Tour ihre Positionierung extrem verbessern. Und das ist auch wichtig, weil sie bekommt Konkurrenz von der LIV Golf Tour. Das ist die Saudi-finanzierte Golf Tour, die etabliert worden ist. Die sollten sich eigentlich letztes Jahr zusammenschließen. Das hat dann aber nicht geklappt. Es gab eine Deadline Ende vom Jahr. Und jetzt steht es so mehr oder weniger in den Sternen, ob die beiden sich jetzt zusammenschließen oder auch nicht. Und es ist natürlich viel, viel besser für die PGA Tour, sich durch Drake und LeBron besser darzustellen, eine neue Kundengruppe anzusprechen und vielleicht dann eine stärkere Verhandlungsposition zu haben. Und was wir auch wieder sehen, ist, dass Sportassets als Investment ein viel, viel spannenderes Thema werden. Die machen das ja nicht nur zum Spaß, sie wollen damit auch Geld verdienen. Und Marc, da hast du noch ein bisschen was zu erzählen, wie Sportassets oder wie in Sportassets investiert werden kann.
Ja, also vielleicht ein Kommentar noch zu dieser Golftour. Also ich finde es faszinierend, wenn man jetzt aus Athletensicht denkt, was LeBron James für ein relevanter Investor im Sport geworden ist und auch wirklich über seinen eigenen Sport hinaus. Das ist schon extrem spannend, dass die PGA Tour, da gibt es viele Investoren, die sich für das Thema interessieren. Es ist ein ziemlich kontroverses Thema natürlich auch mit dem potenziellen Zusammenschluss mit der LIV Tour, aber das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das mal bewusst macht, dass LeBron James vom AC Mailand über Liverpool, über die PGA Tour mittlerweile ein Investor, ein globaler Sportinvestor ist. Also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wir kommen da auch separat nochmal zu, was es eigentlich bedeutet, als Sportler sein eigenes Business aufzubauen. Wir bleiben aber in den USA ganz kurz. Und zwar geht es um die National Women Soccer Liga, um die Frauenfußballliga in den USA. Die haben bekommen jetzt auch Konkurrenz. Es wurde eine zweite Liga gegründet, die USL. Und das Spannende ist dort einfach zu sehen, das scheint wirklich Big Business zu werden. Wir hatten vor einigen Tagen die Bewertungen der Frauenfußballclubs genannt. Da ist natürlich ganz vorne dabei Angel City mit 180 Millionen Bewertungen. Da hatten wir, für die es nicht gesehen haben, gesagt, 180 Millionen Dollar, das ist fast die Hälfte der Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund als Männerverein. Und da passiert sehr, sehr viel. Und USA ist da immer ein bisschen ein Vorbild. Und genau, da gab es etwas Neues. Und zwar hat die Liga festgelegt, dass künftig kein Fonds Minderheitsbeteiligung an mehr als 3 Teams halten kann. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil man sieht schon, dass dort sehr professionelle Investoren, die daran glauben, gleich in mehrere Teams reingehen und in mehreren Teams Anteile haben wollen. Und das ist sehr, sehr spannend. Man darf auch nicht mehr als 30% eines Clubs besitzen. Achtung, das gilt aber nur, wenn man eben mehr als einen besitzt. Also wenn man einen Club besitzt, zum Beispiel Sixth Street hat den neuen Club Bay FC gegründet. Kann ich auch mal empfehlen zu googeln. Bay FC, die haben 2 der 3 größten Transferrekorde mittlerweile schon aufgestellt. Die gehen mit richtig, richtig Geld in das Ding rein. Und dazu ist noch das Thema, dass das auch generell Staatsfonds ausgeschlossen werden vom Investment in die amerikanische Frauenfußballliga. Und ja, also zeigt einfach, big, big business ist der Frauenfußball in den USA. Sportassets werden immer attraktiver. Du hast relativ stabile Revenues, weil du mehrjährige TV-Verträge hast, sehr loyale Konsumenten und eben eine hohe Scarcity oder eine wenig verfügbares Inventar, was man eben kaufen kann. Und dementsprechend ist es ganz besonders wertvoller Content, der eben dementsprechend auch bepreist wird. Man sieht es an LeBron, dass der als Athlet noch stärker auch in solche Assets investiert. Und genau, da haben wir schon viel drüber gesprochen. In den USA wurde das in den letzten Jahren liberalisiert, Moritz. Und ja, wir schauen mal, wie das weitergeht. Ein spannender Fall bleibt ja auch die NFL, die Football-Liga, wo das noch nicht möglich ist und alle drauf warten, bis das passiert. Genau, was ist dein nächstes Thema, Moritz?
Genau, wir bleiben tatsächlich bei LeBron James. Und zwar, wie gesagt, er ist ja investiert in die Fenway Sports Group, die Liverpool FC besitzt. Und Liverpool hat zusammen mit LeBron jetzt eine Modekollektion rausgebracht. Das sind zum Beispiel Tracksuits, Basketball-Jerseys, Fußball-Trikots, die beide das Liverpool sowie das LeBron-Logo haben. Das Ganze wird produziert von Nike. Und das zeigt natürlich auch, wie wichtig, wie du meintest, wie wichtig diese Athleten als Investoren sind und was man dann mit denen machen kann. Ja, und so hast die Sports-Franchises und Leagues verstehen immer mehr diesen Wert dieser Stars für sich zu benutzen, um ihre Strahlkraft, um ihre Visibilität zu verschiedenen Fangruppen auszustrahlen. Ne? In Business-Terms würde man das klassisch irgendwie Cross-Promotion oder Cross-Sales nennen. Und hier ist es, man baut ein Produkt, man baut eine Modelinie für auf der einen Seite Fußballfans und auf der anderen Seite Basketballfans und introduced dazu sozusagen eine komplett neue Fangruppe, die LeBron-Fans sind, zu Liverpool. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie wichtig es ist, diese Athleten zu benutzen. Denn wenn man mal überlegt, jetzt ich bin Amerikaner, ich kenne wahrscheinlich Liverpool noch nicht, ich habe nicht viel mit englischem Fußball zu tun. Jetzt ist LeBron mein Lieblingsbasketballspieler und der hat plötzlich eine Kollektion mit Liverpool zusammen. Da habe ich natürlich irgendwie ein emotionales Attachment zu Liverpool und werde wahrscheinlich dann auch Liverpool-Fan und Liverpool kann sich dann natürlich eine komplett neue Fanbase damit sozusagen nicht erkaufen, aber auf jeden Fall adressieren, indem sie LeBron so leveragen. Und Athleten sind ja sowieso allgemein Cultural Icons, die bringen die Popkultur vorwärts, vor allem was Mode angeht, sind ein riesen Aushängeschild dafür. Die NBA macht da auch relativ viel, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sie den Pre-Game-Tunnel quasi zum Catwalk gemacht haben und Kollaborationen mit Luxusmarken eingehen etc. Und ja, deswegen ist es super spannend, wie diese Athleten sozusagen immer mehr geleveraged werden für Ligen, für Sportvereine, um die noch besser zu positionieren.
Genau, also und da ist, glaube ich, noch ein Riesenpotenzial, auch wenn man jetzt mal auf deutsche Vereine guckt. Ich finde schon, dass das zum Beispiel der FC Bayern ganz gut macht. Die haben ihre ganzen Merch, gerade auch was Apparel betrifft, extrem aufgewertet. Da geht man auch viel stärker in die Richtung, dass es eben so täglich zu tragende Dinge sind, eben, dass man nicht immer überall ganz, ganz groß das Bayern-Logo drauf hat oder das Dortmund-Logo oder was auch immer, sondern dass dort eben, ja, fast Modekollektionen für den Alltag auch gemacht werden. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, wenn man das auch in Markenkombinationen macht mit bekannten Marken. NBA mit Canada Goose gab es, glaube ich, und also sehr, sehr spannend, da auch in diesem ganzen Merchandise-Bereich noch ein Riesenpotenzial ist, dann vielleicht zusammen mit bekannten Sportlern.
Ja, zeigt auch wieder, dass diese ganzen Off-Field-Earnings ein Riesenthema für Athleten sind. Und die Liste der höchstbezahlten Athleten der Geschichte ist rausgekommen, Marc.
Ja, absolut. Also ihr wisst ja, alle, die uns zuhören, wir lieben solche Listen. Ja. Genau, das ist die Liste der höchstbezahlten Athleten jemals. Und ja, es wird nicht wundern, auf Platz 1 natürlich Michael Jordan, einfach, wir hatten über den Nike Deal oft gesprochen. Insgesamt haben die Athleten 50 Milliarden verdient. Es ist sehr USA-lastig, wen würde es wundern? Wir haben auf Platz 12 einen Deutschen, so, ich gebe euch mal 3 Sekunden, um alle zu schätzen, wer es sein könnte. Tatsächlich Michael Schumacher mit 1,36 Milliarden. Das ist echt Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Vor allem, wenn man guckt, viele der Athleten sind doch relativ alt oder relativ lange schon dabei. Ne? Also Michael Schumacher ist 1991 Profi geworden. Michael Jordan 1984 und da sind einige dabei, die wirklich lange Karrieren schon hinter sich haben und da ist das Spannende eben, dass viele dieser Sportler eine unglaubliche Karriere außerhalb des Platzes gemacht haben und ein Großteil dieser Einnahmen eben außerhalb des Platzes aus ihrem Business gekommen ist, was sie danach gemacht haben. Ist ein ganz bekannter oder ganz interessantes Beispiel, ist auf Platz 6 auch Jack Nicklaus, Golfspieler, der hat riesige Vermögen außerhalb des Platzes geschaffen als Unternehmer. Ich glaube, den großen Trend, den man jetzt aber sieht, ist, dass aktuelle Sportler schon anfangen, das im Prinzip zu machen. Also du hast von den, sag ich mal, jüngeren Generationen Leo Messi, wir haben über LeBron James gesprochen, wir haben Ronaldo da drauf, auf Platz 3 und sozusagen jetzt fangen die Sportler noch früher an, eben diese off the field, wie wir das nennen, oder außerhalb des Platzes unternehmerischen Aktivitäten schon zu machen. Und das macht eigentlich Sinn. Ja, es gibt einen ganz bekannten Case über Dirk Nowitzki, einen Harvard-Case, dass der das gerade nicht gemacht hat. Und er hatte viele gute Argumente und das ist natürlich immer eine individuelle Sache. Ich glaube aber, dass dieser Widerspruch nach dem Motto, ich muss mich eigentlich auf den Platz konzentrieren und kann nicht nebenbei Unternehmer sein, der löst sich auf. Früher musste man für einen Werbedreh, dann war man Werbegesicht, dann musste man 10 Tage zu irgendeinem Filmdreh fahren, um im Sommer dann in der Offseason irgendwie den Filmdreh zu machen. Heute hast du anderen Content, du wirst ganz anders engaged, viel kleiner, viel persönlicher. Und fasziniert uns sehr das Thema. Wir packen den Link in die Shownotes, schaut es euch an und gebt gerne eure Kommentare auch nochmal bei LinkedIn ab.
Genau, und wie du meintest, von 10 Tagen irgendwie Filmdreh ist das heutzutage dann eine 5-minütige Insta-Story zu machen und hat wahrscheinlich einen viel größeren Effekt, die Insta-Story, als die Werbung, die da gedreht wird. Genau, ich glaube, das war es sogar schon für die Themen diese Woche.
Wir haben noch ein kleines Update, Moritz. Und zwar, wir hatten euch ja berichtet, dass mehrere Influencer in den Verein Aalborg BK eingestiegen sind. Das hatten wir als ganz spannendes Investment vor 2 Wochen, glaube ich, besprochen. Grundsätzlich hat sich das, also finden wir das, so wie das angegangen wird, gerade von der sportlichen Seite, klingt das sehr, sehr sinnvoll. Da steht ja der Bernhard Peters auch dahinter, ehemaliger Hockey-Bundestrainer, sehr, sehr bekannt auch im Sport und steht für den Erfolg von Hoffenheim. Und es ist aber sehr spannend, denn es gab solche Fanproteste gegen die Influencer, die damit eingestiegen sind, dass sich dieses Influencer-Tio, das war Trimax, Visca Barca und Unsympathisch TV, also große Sportstreamer, die haben sich da, sag ich mal, so ungeschickt anscheinend geäußert, von ihrem Verein gesprochen und so weiter, dass es da so einen Backlash gab, dass das jetzt wieder quasi in Frage gestellt wird. Bernhard Peters und seine SSE 22 Gruppe, das Investment Vehicle, war schon investiert und die sind quasi darüber reingekommen und jetzt scheint das wohl erstmal wieder gestoppt zu sein. Also wir gucken mal, ob wir da mehr erfahren können, aber das vielleicht als kleines Update nochmal dazu.
Genau, und Marc, weißt du, was jetzt wieder ansteht?
Yes.
Und zwar der Sports Fun Fact of the Week. Und zwar bleiben wir beim Golf dafür diese Woche. Und zwar, der hat mich super überrascht. Und zwar, es gibt in den USA mehr Golfkurse als McDonald's-Filialen.
Also mit Golfkursen meinst du nicht Kurse, sondern Golfplätze wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, Golfplätze. und zwar, es gibt in den USA 13.000 McDonald's-Filialen und 16.000 Golfplätze. Und das ist wirklich, das denkt man sich nicht, wenn man an die USA denkt. Das ist mehr Golfplätze als wirklich das wahrscheinlich größte Fastfood-Restaurant der Welt.
Ja, ich glaube, da gibt's eine coole Grafik, Moritz. Vielleicht posten wir die auch nochmal die Tage. Golf ist ein Riesenthema in den USA und wird es immer mehr, haben wir ja schon besprochen. Ja. Wir kommen zur Content-Empfehlung der Woche. Und zwar möchten wir euch einen Artikel aus 2001 empfehlen vom Harvard Business Review. Ja, über 20 Jahre alter Artikel. Und zwar The Making of a Corporate Athlete. Und ihr wisst ja, wir beschäftigen uns da immer sehr damit, wie man irgendwie gesund und nachhaltig sein Arbeitsleben gestalten kann. Und das ist sehr, sehr spannend, denn der Artikel sagt im Prinzip, dass wir alle, wenn wir über unsere Performance im Business nachdenken und wie wir möglichst leistungsfähig sind und meinetwegen gerne auch nachhaltig, reden wir eigentlich mehr über die kognitiven Kapazitäten und über die mentale Gesundheit. Also eigentlich oberhalb des Halses, alles, was im Kopf passiert, wird da in den Fokus gestellt, auch bei dem Thema mentale Gesundheit. Und dieser Artikel sagt eigentlich, nee, stopp. Die Basis von allem ist eine gute körperliche Gesundheit und sagt, man soll seinen Körper auch im Business, als Businessleader eben als wirklichen Athlet, sich selber als Athlet sehen und auch auf der physischen Seite schauen, dass man dort alles tut, um in möglichst guter Verfassung zu sein. Und das fand ich unheimlich spannend. Der Artikel gibt noch sehr, sehr viel mehr, ist über 20 Jahre alt, aber ich finde aktueller denn je. Und ja, kommentiert gerne mal bei mir auf LinkedIn oder schickt uns eine E-Mail, was ihr denkt. Und genau, so einen kleinen Content-Tipp machen wir jetzt ab sofort jede Woche, ne Moritz?
Ja, also wirklich super spannende Artikel, sehr, sehr zu empfehlen. Und genau, das war's für diese Woche mit dem Weekly Sports Business Briefing. Wir wünschen euch allen alle einen sehr, sehr schönen Start in die Woche und wir hören uns hier wieder zur gleichen Zeit nächste Woche.
Gute Woche an alle, ciao.
Gute Woche, ciao, ciao.
Zum Abschluss noch zwei kleine Bitten an euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Apple bewerten könntet. Klammer auf, gerne gut. Das hilft uns unheimlich, um auf diesen Plattformen präsenter zu sein und da mehr Visibilität zu haben. Und zum Zweiten freuen wir uns wirklich über jegliches Feedback, Ideen, Anregungen für Gäste. Und ja, Link ist in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mich auch auf LinkedIn erreichen oder WhatsApp. Und genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bleibt uns treu.